Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Wie Bildung im Museum heute aussehen sollte, das ist das Thema einer Konferenz in Berlin. Mehr dazu gleich. Außerdem zweimal Theater in dieser Sendung, Tschechows Drei Schwestern und eine Wiederentdeckung der österreichischen Autorin Maria Lazar. Wir beginnen aber mit einer Fortsetzung, denn nachdem unsere Landeskorrespondentin gestern in dieser Sendung ausführlich die Fördermittelaffäre um die Berliner Kultursenatorin beleuchtet hat, ist Sarah Wedel-Wilson heute von ihrem Amt zurückgetreten, weniger als ein Jahr nach ihrem Antritt. Sie soll finanzielle Mittel für Projekte gegen Antisemitismus willkürlich und ohne klare Kriterien verteilt haben. Es ging dabei um 13 Projekte um einen Betrag von 2,6 Millionen Euro. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner bat Wedel-Wilson gestern zum Gespräch, heute nun der Rücktritt der Kultursenatorin. Sie habe sich dazu entschieden,
um Schaden von dem so wichtigen Kampf gegen den zunehmenden Antisemitismus in Berlin abzuwenden. Ich werde nicht zulassen, dass dieses Anliegen durch eine öffentliche Debatte über meine Person Schaden nimmt.
So Wedel-Wilson heute. Was das für die Berliner Kultur heißt, darüber kann ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin Claudia van Laak sprechen. Berlin hat ja ziemlich viele Kulturbaustellen, Claudia. Bleiben die jetzt erstmal alle liegen?
Ja, vermutlich ja. Und das ist sehr schade. Und sie sind auch in den letzten Monaten liegen geblieben, denn die gesamte Kulturverwaltung inklusive der Leitungsebene war natürlich befasst mit dieser Fördermittelaffäre. Vielleicht gucken wir mal auf die Kulturbaustellen. Sarah Wedel-Wilson hatte große Pläne. Sie wollte ja auch die Berliner Kulturinstitutionen fit machen für die Zukunft. Dafür stehen in diesem Jahr 17 Millionen Euro zur Verfügung, eine Menge Geld aus einem Transformationsfonds, da sollte es ein gemeinsames Ticketsystem geben aller Bühnen, gemeinsame Depots, Theaterwerkstätten, dann eine weitere große Baustelle. Wie geht es weiter mit Deutschlands größter öffentlicher Bibliothek, die Zentral- und Landesbibliothek? Die braucht dringend einen neuen Standort. Die Gebäude sind marode, da geht es seit Jahren nicht voran. Ganz wichtiges Thema. Und noch ein wichtiger Punkt, der Hauptstadtfinanzierungsvertrag. Das ist das Geld, das der Bund Berlin zur Verfügung stellt, weil eben Berlin die Bundeshauptstadt ist. Das ist Geld für Sicherheit, aber nicht zuletzt für die Kultur. Das wird demnächst neu verhandelt. Und da braucht es eine wichtige Stimme in der Kultur, sprich einen fitten Kultursenator, eine Senatorin.
Die Berliner SPD forderte den Bürgermeister, den Regierenden, heute dazu auf, Wedel-Wilsons Nachfolge, Zitat, gut und zügig zu regeln. Wer könnte denn nachfolgen?
Na, die Frage ist, wie kann das gehen, 5 Monate vor der Wahl? Im Grunde gibt es da nur eine Lösung. Wir hatten ja letzte Woche noch 3 Personen in der Leitungsebene, also heute vor einer Woche. Dienstag dann Weggang des Staatssekretärs, heute Weggang der Senatorin. Eine Staatssekretärin bleibt übrig, Kerstin Richter-Kotowski von der CDU. Vermutlich wird sie vorübergehend das Amt übernehmen.
Die Nachfolge hat ja es ist kein Päckchen mehr, sondern eher ein Paket zu tragen, also nach 2 zurückgetretenen Vorgängern, auch weil ja immer weniger Geld zur Verfügung steht. Das ist schon schwer, oder?
Ja, das ist total schwer und ich rechne damit, dass gerade in allen Parteien die Suche losgeht nach einem geeigneten Kandidaten oder einer Kandidatin. Aber man muss sagen, nach wie vor ist das ein sehr attraktives Amt. Also wenn ich zum Beispiel vergleiche, trotz der Einsparungen, wenn ich vergleiche mit Bayern, also Bayern hat mehr als 3-mal so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie Berlin, aber der bayerische Kulturetat, der ist genauso hoch wie der Berliner, nämlich knapp 1 Milliarde Euro jährlich. Also da lässt sich schon einiges verteilen und auch eine Menge gestalten.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es durchaus auch Reaktionen aus der Kultur darauf gab.
Ja, das ist so. Oliver Rehse hat sich zu Wort gemeldet, der Intendant des Berliner Ensembles. Und er sagte, dass es fatal sei für die Berliner Kulturlandschaft. Wir hatten ja jetzt innerhalb von 2-3 Jahren 2 Rücktritte und mehrere Wechsel dort an der Spitze der Kulturverwaltung. Und er sagte, dass der Vorgänger von Wedel-Wilson, Joe Cialo, der sei eine Fehlbesetzung gewesen. Sarah Wedel-Wilson hatte sich stark gemacht für die Kultur. Und jetzt ist sie weg und das bedauert natürlich die Kulturszene einerseits. Andererseits sagen auch viele, das war folgerichtig, dass sie heute zurückgetreten ist.
Unsere Landeskorrespondentin in Berlin, Claudia van Laak, zum Rücktritt der Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson. Vielen Dank. Museen sind in den letzten Jahren zunehmend ins Kreuzfeuer geraten. Ein Beispiel: Das Museum Zeche Zollern in Dortmund wurde mit einem Shitstorm überzogen, als es eine Ausstellung über Kolonialismus im Ruhrgebiet zeigte. Die AfD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen warf dem Museum vor, es führe, Zitat, Apartheid ein. Kulturinstitutionen betrieben Indoktrination, so der Vorwurf der AfD, nicht nur in Dortmund. Genau das wurde schon vor 50 Jahren im schwäbischen Beutelsbach von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg diskutiert. Damals wurde ein Regelkatalog aufgestellt. Keine Gesinnungsformung, durch die Institutionen keine Überwältigung, sondern kontroverse Perspektiven. Nach 50 Jahren ist unsere Welt nun eine andere und es gibt immer weniger Geld für die Bildungsarbeit. Deswegen beschäftigt sich eine Konferenz in Berlin damit, was der sogenannte Beutelsbacher Konsens für die Kultur und die Museumspraxis heute bedeutet. Darüber sprechen konnte ich mit Thomas Krüger, Bürgerrechtler in der DDR und 25 Jahre lang Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Sein Vortrag heute trug den schönen Titel Beutelsbach brennt. Was da genau brennt, habe ich ihn gefragt.
Ja, die Diskussion darüber, wie der Beutelsbacher Konsens heute wirkt oder ob er nicht weiterentwickelt werden muss, angesichts der Tatsache, dass wir einfach in einer ganz anderen Zeit leben, stand im Mittelpunkt. Und meine These ist, dass die Prinzipien Beutelsbachs zwar heute immer noch relevant sind, aber eben nur als pädagogische Instrumente. Was wir aber beobachten ist, dass die Prinzipien von Beutelsbach längst politisch gekapert worden sind. Auf der einen Seite aktuell durch die extreme Rechte, auf der anderen Seite aber auch durch die Exekutive.
Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ja, aktuelles Beispiel ist die Verleihung des Buchhandelspreises durch den Kulturstaatsminister. Dort wird ganz klar eine Intervention durch Einschaltung von Geheimdiensten vorgenommen, in dem gesagt wird, dass drei Buchhandlungen nicht den politischen Background abbilden, der von dem Staatsminister für richtig gehalten wird. Das zweite Beispiel ist aktuell die Diskussion über das Programm Demokratieleben. Auch da wird staatlicherseits kuratiert,
das von Karin Prien eingeschränkt werden soll.
Ja, und das sind natürlich schwere Eingriffe. Und ich glaube, die Antwort der Pädagogik, also der politischen und der kulturellen Bildung, muss sein, sich wieder auf die Prinzipien im pädagogischen Bereich zu konzentrieren und deutlich machen, dass politische Interventionen für pädagogische Prinzipien eigentlich überhaupt nichts bringt, sondern eher schädlich ist.
Die Frage ist ja, ob eine Institution, nehmen wir mal das Museum, Haltung zeigen darf. Gerade jetzt, wo der Zuspruch zu illiberalen Bewegungen ja doch spürbar und messbar höher wird. Oder macht sich das Museum, macht sich die Institution dann angreifbar?
Überhaupt nicht. Es ist ja eigentlich immer schon so gewesen, dass es einen menschenrechtlichen Bezug gibt. Politische Bildung, kulturelle Bildung sind nicht neutral. Das waren sie nie, sondern sie sind immer normativ ausgerichtet an den Prinzipien der Verfassung, also des Grundgesetzes, dass Fragen von Diskriminierung und Rassismus und Sexismus problematisiert sind, gehört in politische Bildungssettings rein. Und deshalb ist vollkommen klar, man braucht heute sogar dezidiert Haltung. Und was von der extremen Rechten zu beobachten ist, ist, dass man ganz bewusst rassistische Positionen, menschenfeindliche Positionen in den Raum stellt und sagt, jetzt muss sozusagen Neutralität gewahrt werden. Das heißt, wir kriegen sozusagen dann eine Herausforderung, die sagt, menschenrechtliche Position und menschenfeindliche Position sind beides legitim. Und das ist eben nicht der Fall. Politische Bildung und kulturelle Bildung sagen ganz klar, dass es eine Haltung braucht, die ganz klar deutlich macht, dass wir nicht im luftleeren Raum existieren, sondern dass wir ganz klar ein menschenrechtliches Grundverständnis haben, was für Bildung notwendig ist, damit sich jeder eine eigene Meinung bilden kann, ein eigenes Urteil bilden kann.
Und was nutzt die Haltung, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt 40% der Wählerstimmen bekommt?
Ja, wenn man sozusagen von vornherein aufgibt und sich in diese Situation hineinbegibt und sagt, ja, wir können nichts dagegen tun, dann verkauft man seine Seele von vornherein. Und das darf eben nicht sein. Es muss sozusagen eine Grundhaltung auch des Widerstands, des Engagements in dem pädagogischen Bereich stattfinden. Und das war bei dieser Tagung deutlich zu beobachten. Also die unterschiedlichen Erfahrungen, die gesammelt worden sind. Die Strategien müssen sichtbarer werden, müssen ausgetauscht werden, müssen zur Richtschnur eines solidarischen Handelns insgesamt in der Bildungslandschaft werden. Und insofern, das fand ich sehr ermutigend, sind die verschiedenen Perspektiven, die hier zusammengetragen worden sind, ein guter Aufbruch, deutlich zu machen, dass man sich nicht reglementieren lässt, weder durch die extreme Rechte, also die AfD, noch überhaupt durch die Politik, sondern sich wieder aufs Kerngeschäft, nämlich auf die pädagogische Aushandlung von Formaten der politischen, historischen und auch kulturellen Bildung ausgeht. Und da sind Museen hochinteressante Räume der außerschulischen Bildung, weil sie eben so stark frequentiert werden von den Menschen. Museen sind die öffentlichen Orte, in denen besonders viele Menschen dieses Landes sich treffen, sich informieren, sich Geschichten erzählen lassen, Objekte sehen und einordnen und eben auch solche Diskurse erleben. Und das ist eine große Chance und ein großes Gut, was wir pfleglich behandeln sollten.
Der langjährige Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, über kulturelle und politische Bildung im Museum. Ist das Zufall oder frappierende Aktualität nach 125 Jahren, wenn Anton Tschechows Stück Drei Schwestern seit Januar an insgesamt 4 deutschen Theatern neu inszeniert wurde? Im Grunde gibt die Geschichte selbst die Antwort, denn zum einen wird hier eine Gesellschaft mit dem Militärischen in nächster Nähe konfrontiert, eine Realität, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sehr gegenwärtig ist. Und zum anderen geht es um die grundsätzliche Frage, ob das Leben, das die drei Schwestern führen, eigentlich das Richtige ist. Für das Berliner Ensemble hat nun die slowenische Regisseurin Mateja Koležnik das neu betrachtet. Barbara Behrendt hat sich das angesehen.
Ein grauer, fensterloser, beengter Raum mit Schalthebeln. Hier ist nichts mit russischem Landleben, endloser Weite und Birkenwäldchen, wie Tschechow sonst gern inszeniert wird. Die Schwestern Olga, Mascha und Irina leben in einem Bunker, mitten im Militärgelände. Dort, wo ihr kürzlich verstorbener Vater stationiert war und wo nun die anderen Offiziere arbeiten.
Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, wir müssen irgendwas machen.
Niemand ist bereit, den Preis für echte Veränderungen zu zahlen, solange die Speisekammer voll und das Zimmer warm ist.
Die slowenische Regisseurin Mateja Koležnik holt den Stoff in eine Zeit, an die wir andocken können, ohne die Details konkret mit dem Heute zu verknüpfen. Bühne und Kostüme erinnern an die Sowjetunion im Kalten Krieg. Die grauen Uniformen der Offiziere, die Pagenköpfe der drei Schwestern. Die Szenerie ist viril aufgeladen. Junge Statisten springen als Soldaten mit nacktem Oberkörper über die Bühne, prügeln sich, glotzen die Frauen an. Der Hauptmann Soljoni versucht, die jüngste Schwester Irina zu vergewaltigen. Die Frauen sitzen den Soldaten eher im Weg, die mit Gasmasken die Verstrahlung im Bunker prüfen oder Alarme parieren. Während das Militär bei Tschechow ausgedient hat, spitzt sich die Situation in dieser Inszenierung gefährlich zu. Hier greift Koležnik auch in den Stücktext ein. Früher hatte die Menschheit nichts anderes zu tun, als Kriege zu führen, mit Kampf und Sieg, aber heute liegt das alles hinter uns, klagt der Oberstleutnant Verschinin bei Tschechow. Bei Koležnik hingegen warnt er:
Die ganze Menschheit ist mit Kriegen beschäftigt. Die ganze Existenz ist voller Feldzüge, Eroberungen, Siege. Immer auf der Suche nach etwas. Wir müssen schneller finden.
Später telefoniert ein junger Soldat am Retro-Telefon mit seiner Mutter.
Mama, heute Morgen fahren wir los. Über die Grenze. Nein, wir sind schon seit Monaten an der Grenze, Mama. Aber heute fahren wir rüber. Rüber nach Polen. Ich weiß es nicht, das haben wir uns nicht gesagt.
Ob das nun einen russischen Einmarsch in ein EU-Land signalisieren soll, bleibt unklar. Die Tatenlosigkeit der Schwestern, das ewige Philosophieren aller Figuren über das Vergehen der Zeit, über die Liebe, das Arbeiten, wirkt in dieser Szenerie grotesker, als das sonst der Fall ist. Olga, Mascha und Irina sind derartig mit ihren Privatproblemen beschäftigt, dass sie den Krieg nicht kommen sehen. Ein Abbild unserer europäischen Gegenwart. Das lässt die Schwestern so lächerlich wirken, wie wir alle angesichts der Kriegsbedrohung wohl einen lächerlich naiven Eindruck machen. Gleichzeitig ist es ein komisches, rührendes Trio, das von der Regisseurin psychologisch ausgeleuchtet wird. Bettina Hoppe als resignierte, verklemmte Lehrerin Olga. Lili Eppli als verzweifelt lebenshungrige Irina. Und Constanze Becker als Olga, die mit dem langweiligsten Lehrer der Welt verheiratet ist. Und gar nicht anders kann, als sich in den hübschen Oberstleutnant Verschinin zu verlieben. Süß, lustig und herzerwärmend, wie die beiden erst verschämt, dann immer mehr voneinander angetan, hinterm Sofa knutschen.
Ich liebe Verschinin!
Mascha, was für Dummheiten du auch sagst! Ich höre nicht
zu! Was soll ich denn tun? Erst fand ich ihn merkwürdig, dann tat er mir leid, dann habe ich mich in ihn verliebt.
Und wenn die Schwestern dann im größten Herzschmerz ihren Lieblingssong aufdrehen und trotzig das Leben betanzen, muss man sie einfach mögen.
Wir müssen leben.
Die Inszenierung tendiert zwar zur groben Überdeutlichkeit, wenn ständig Alarme erklingen und ein Bombenschlag den Abend beendet. Doch der sentimentale, melancholische Tschechow-Ton, der sonst von jeder Bühne schallt, ist hier einem schwarzhumorigen, erfrischenden Klang gewichen, ohne die Sprache grundlegend zu verändern. Man hört ihn ganz neu. Und Mateja Kolesnik gelingt es, die leicht lächerlichen Schwestern, die die Realität verdrängen, nicht moralisch zu verurteilen, sondern uns mit ihnen augenzwinkernd und beinahe liebevoll einen Spiegel unserer eigenen Verdrängungsleistung vorzuhalten.
Tschechows drei Schwestern in einer neuen Inszenierung am Berliner Ensemble, gesehen und für gut befunden von Barbara Behrendt. Und beim nächsten Theaterabend geht es um das große Wort Wahrheit. Veritas heißt das Stück nach einem Roman von Maria Lazar, einer in den 1930er Jahren aus Österreich geflohenen jüdischen Schriftstellerin, die heute weitgehend unbekannt ist, wie viele jüdische Künstler und Intellektuelle, die von den Nationalsozialisten aus dem Geistesleben ausradiert wurden. Das Nationaltheater Mannheim will Maria Lazar mit einer Bühnenadaption ihres Romans Veritas wiederentdecken. Und der Stoff ist durchaus zeitgemäß. Es geht um anonyme Fake News, allerdings im vordigitalen Zeitalter, um Denunziation und Hetze. Christian Gampert war bei der Premiere von Veritas eine Hexenjagd.
Gerüchte gehen um in der Stadt. Es geht meist um sexuelle Versuchungen und Verfehlungen. Die Frau eines Arztes hat deshalb der Schlag getroffen, sie wird gleich zu Beginn beerdigt. Denn ihr Mann hat angeblich was mit einem Barmädchen und ist einer minderjährigen Bedienten zugetan. Die Gerüchte werden durch anonyme Briefe verbreitet, die immer mit Veritas, Wahrheit, unterzeichnet sind. In der Mannheimer Inszenierung von Katharina Kohler kommt das alles zunächst ganz traditionell daher, wir sind in den 1930er Jahren. Ein Chor fungiert als Erzähler und Kommentator, Menschen stecken ihre Köpfe durch Wände. Von wem stammen die Verdächtigungen? Von der Köchin Jeanette? Ein Polizist ermittelt. Wirkt irgendwie treuherzig, und so wollte die Regisseurin das natürlich nicht stehen lassen. Für sie ist Maria Lazars Roman Veritas verhext die Stadt eine Vorwegnahme der Gerüchte und Denunziationsküche des Internets, und deshalb wird in Mannheim immer wieder mit WhatsApp-Nachrichten und unscharfen, gefakten Fotos gearbeitet, die ein Dienstmädchen offenbar im Bikini zeigen, und mit ganz normalen Briefen.
Herr Doktor, Sie können ja nicht mal ein paar Kinderbeine über den Marktplatz laufen sehen, ohne dass Ihnen die Augen herausfallen. Ein Mädchen haben Sie sich ja schon vorsichtshalber selbst ins Haus geholt.
Die Debatte um die Deepfake-Pornos mit dem Gesicht von Colleen Fernandes gibt der Inszenierung einen aktuellen doppelten Boden. Katharina Kohler ist in ihrer Bearbeitung sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Die jüdische Autorin Maria Lazar, vor den Nazis geflohen, wurde auch im Exil von Männern ausgenutzt und klein gehalten. Kohler schrieb zum Stück eine lange Einleitung über vergessene Autorinnen der Exilzeit, die aber nicht gespielt wurde. Das ist offenbar eher was für die Begleitveranstaltung. Maria Lazar hat ihren Roman 1931-32 unter Pseudonym als Fortsetzungsroman veröffentlicht. Und das merkt man, leider. Es wird eine Unmenge an Personal aufgefahren, denn es muss ja immer eine nächste Folge her. In der Mannheimer Inszenierung führt das dazu, dass die übrigens großartigen Schauspieler mindestens zwei Rollen spielen und dass im Programmheft ein Beziehungssoziogramm abgedruckt ist, damit man nicht den Überblick verliert. Und man ist nicht unbedingt mit allergrößtem Interesse bei all den Intrigenproduzenten und Lästermäulern oder bei der Frage, wer denn nun der Urheber der Veritas-Gerüchte sein mag.
Es war alles passiert, was in den Messages gestanden hatte.
Alles. Und die Schuld ist an allem die mit verbrecherischer Hand den Leuten ihre bösen Absichten vorschrieb.
Sie förmlich dazu anlernte, Unrecht zu tun und einander zu misstrauen.
Geht immer herum, als wäre nichts geschehen.
Die beklemmende Stimmung, die sich durch die Internetbloßstellungen und Verdächtigungen in modernen Gesellschaften ausbreitet, wird in der Inszenierung aber nur ansatzweise getroffen. Auch wenn von der Festplattenanalyse bis zur Beleidigungsklage, vom Chor der Schandmäuler bis zum rhythmisierten Palaver im Ermittlerregenmantel alles Mögliche versucht wird, es bleibt eher äußerlich. Vor dem Halbrund zweier verschiebbarer Forum-Elemente Spiegeln und jeder Menge Videoeinspielungen arbeitet die Regisseurin auch mit choreografischen Elementen, Body Percussion, Menschen, die sich im Fake News Hagel zuckend bewegen. Maria Lazar hat viel Besseres geschrieben, zum Beispiel den lakonischen und leicht surreal angehauchten Kurzgeschichtenband Gedankenstrahlen. Ihr Veritas-Roman ist auch auf der Bühne ein geschwätziges Ungetüm. Die Regisseurin leistet eine ungeheure Arbeit mit dem Effekt, keiner weiß, was wahr ist, aber das Gerücht lebt. Man geht leicht geplättet raus und denkt, das hätte man auch einfacher haben können.
Christian Gampert über Veritas, eine Hexenjagd nach Maria Lazar am Nationaltheater Mannheim. Eine bedeutende Kunstsammlung verlässt Berlin. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjavski.
Es geht um die Julia Stoschek Foundation. Der Standort in der Leipziger Straße in Berlin werde Ende Oktober nach 10 Jahren schließen, hieß es. Damit kehrt eine der bedeutendsten privaten Sammlungen zeitgenössischer Kunst in Deutschland, der Hauptstadt, den Rücken. Mit der Schließung verbindet die Stiftung eine strategische Neuausrichtung. Man konzentriere sich künftig auf das Stammhaus in Düsseldorf, das im April kommenden Jahres nach umfassender Renovierung wiedereröffnet werde, sowie auf temporäre Formate im In- und Ausland. Schon im Jahr 2020 wurde über einen Weggang der Julia Stoschek Foundation aus Berlin spekuliert. Damals berichteten Medien über eine Mieterhöhung für die Räume der Kunstsammlung. Julia Stoschek beklagte ein schlechtes Klima in der Stadt gegenüber Privatpersonen, die sich öffentlich engagierten. Die französische Prima Ballerina und frühere Direktorin der Tanzschule der Pariser Oper, Claude Bessy, ist gestorben. Sie leitete die Schule mehr als 3 Jahrzehnte lang. Die Opernleitung teilte mit, Bessy habe die Geschichte des Hauses geprägt durch ihr immenses tänzerisches Talent und ihr leidenschaftliches Engagement für die Ausbildung neuer Tänzergenerationen. Claude Bessy sagte in einem Interview über ihren Anspruch,
Tanz ist eine visuelle Kunst. Daher muss der Zuschauer etwas zu sehen bekommen, das sowohl künstlerisch als auch körperlich absolut perfekt ist.
Das Ende ihrer Karriere als Leiterin der Ballettschule im Jahr 2004 war von Vorwürfen überschattet. Ihre Arbeitsweise und der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern wurde als zu hart kritisiert. Claude Bessy wurde 93 Jahre alt. Der Bau war lange heftig umstritten, die Kosten schossen in die Höhe, doch die Wut ist verpufft. Genau das sind die Gründe, warum die Elbphilharmonie in Hamburg auf einem Ranking der New York Times zu den umstrittensten Gebäuden der Welt weit oben gelandet ist. Die US-Zeitung sieht das Konzerthaus an der Elbe demnach international auf Platz 8, noch vor dem von US-Präsident Donald Trump geplanten vergoldeten Ballhaus im Weißen Haus. In den Top 10 des Rankings findet sich auf Platz 1 übrigens ein biblisches Bauprojekt, und zwar der Bau des mythischen Turmes von Babel. In Marl werden heute Abend die Grimme-Preise verliehen. Die Auszeichnung zählt zu den wichtigsten Fernsehpreisen in Deutschland. So viel steht vorab fest. Für ihre besondere journalistische Leistung wird die Leiterin des ZDF-Auslandsstudios Kairo, Guline Atay, ausgezeichnet. Die besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschulverbandes geht an den ehemaligen Fernsehmoderator und Wetten-dass-Erfinder Frank Elstner.
Adalbert Zinjavski mit den Kulturmeldungen. Der Tankrabatt soll kommen und im Libanon wurde die Waffenruhe verlängert. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.